uns, wenn ihr hört von Kriegen und Kriegsgeschrei. Oder auch das Lied, dass wir die Zeichen des Frühlings auch als Zeichen sehen, dass nicht dieses Böse am Ende stehen wird. Aber in unserem heutigen Text geht es um eine Art Krieg. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, aus der Frühzeit. Das Volk Israel war aus Ägypten herausgeführt worden, hatte die Sklaverei hinter sich gelassen. Sie kommen in die Wüste und da beginnen Probleme. Es gibt zu wenig zu essen, es gibt zu wenig zu trinken. Und um all das kümmert sich Gott, schenkt es seinem Volk. Und dann kommt eine neue Bedrohung. Ich lese aus 2. Mose 17, die Verse 8 bis 13. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer, darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Dieser Text ist eigentlich gar kein offizieller Predigtext mehr. Bei der Neuordnung der Predigtexte fiel dieser Text raus. Er wird also offiziell nicht mehr gepredigt. Und in der Tat, es ist zwar ein bekannter Text, aber auch ein befremdlicher Text. Ein Text über einen Krieg. Soll man jetzt darüber predigen? Und Gott kommt scheinbar auch gar nicht vor. Stab Gottes, das einzige Mal, wo irgendwo da Gott vorkommt in dem Text. Ansonsten gibt Mose dem Josua einen Befehl, macht das und das, und dann hebt er seine Hände mit dem Stab, er wird gestützt, Josua kämpft mit den anderen Männern, von Gott ist da gar keine Rede. Und dann klingt es auch alles so sehr nach Magie und Zauberei. Erhobene Hände, so eine Art Zauberstab, die helfen mehr als militärische Taktik und militärische Stärke. Sehr seltsam. Aber ich habe gedacht, wir wollen diesen Text dennoch betrachten. Denn das Spannende an der Bibel ist ja immer, die Bibel hat so eine Art Keller. Für Kinder ist so ein Keller manchmal ganz spannend, weil man da spannende Dinge entdecken kann. Und so ist bei der Bibel auch, man liest so einen Text und denkt bei manchen Texten, ja, was soll man jetzt damit anfangen? Und dann muss man irgendwo die Kellertür suchen und hinabsteigen und schauen, ob man da nicht ein paar besondere Dinge findet. Zudem hat dieser Text durch diesen Krieg, der jetzt in Europa ist, auch neue Aktualität gewonnen. Israel wurde angegriffen, musste sich verteidigen und so hat es die Ukraine ja jetzt auch erlebt und muss sich jetzt verteidigen, ist gezwungen dazu. Nun kann man sicherlich nicht sagen, unser Text ist die Lösung des Problems. Die Ukraine hat keinen Mose, auch keinen Stab Gottes, keinen Josua. Und dennoch auch die Frage, was kann eigentlich gegen Feinde helfen? Und diese Frage, die stellt sich ja auch uns. Wir kämpfen ja nicht gegen Russland. Aber Dinge oder Menschen, die uns feindlich begegnen, das kennen wir auch. Zur Genüge, wird manche sogar sagen. Manchmal sind es wirklich Menschen von außen. Nachbarn, Menschen am Arbeitsplatz. Verwandte, mit denen man im Streit liegt. Manchmal sind es auch Sachen, finanzielle Sorgen, die einen niederdrücken. Manchmal sind es Attacken des Schicksals, Krankheit, ein Todesfall. Manchmal liegen die Feinde auch in uns. Anlagen, die in uns drinstecken, Erfahrungen, die wir bekommen haben, eine bestimmte Erziehung, Einsamkeit, Ängste, Gefühle der Wertlosigkeit. All das greift immer wieder uns an. Es greift nach uns, es greift uns an. Und da es so viele von diesen Feinden gibt, dass kaum mal ein Mensch sein Leben lang davon verschont bleibt, stehen viele Menschen in einem Verteidigungskrieg. Oder zumindest in einer Verteidigungshaltung. Immer kommt wieder irgendwas, wo man sich verteidigen muss. Ich kenne das auch von mir. Und auch hier die Frage, was kann denn gegen solche Feinde helfen, gegen innere und äußere Feinde? Was lässt uns denn durchhalten? Was kann uns denn stark machen? Was kann uns denn Mut geben? Und ich möchte bei unserem Text ansetzen an der Stelle, weil ich will ja nicht über Menschen predigen, sondern über Gott. An der einzigen Stelle, wo Gott erwähnt wird. Stab Gottes, wird dieser Stab genannt, den Mose in seiner Hand hat. Dieser mysteriöse Stab. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Was ist denn das für ein Stab? Und ich möchte ein paar Punkte nennen. Ist das eine Art Zauberstab? Ich habe bei Wikipedia gelesen, ja, das zweite Buch Mose ist der älteste Beleg für einen Zauberstab. Als Gott den Mose erwähnt, lehnt dieser zunächst ab. Kann das nicht, kann nicht gut reden. Und das ist eine Riesenaufgabe, das kann ich unmöglich bewältigen. Und dann gibt Gott ihm zwei Dinge mit. Erstens seinen Bruder Aaron. Und zweitens, er soll einen Stab mitnehmen. Und der erste Einsatz dieses Stabes ist dann, wo die beiden vor dem Pharao stehen. Und dann verwandelt sich dieser Stab in eine Schlange. Und dann sagt der Pharao, hey, das können meine Zauberer auch. Kommen die auch mit ihren Stäben, verwandeln sie sich auch in Schlangen. Der einzige Unterschied ist, dass Aarons und Moses Schlange stärker ist als die anderen Schlangen. Wenn wir diese Geschichte so hören, dann legt sich die Vermutung nahe, Gott hat Mose diesen Stab gegeben, weil er eben wusste, was in Ägypten mit Stäben gemacht wird. Dass sie dort als magische Stäbe verwendet werden. Dass es da Leute gibt, die bestimmte Mächte einsetzen, um bestimmte Dinge so zu lenken, wie sie es wollen. Und das bedeutet aber, dass dieser Stab in Moses Hand nicht selbst ein Zauberstab ist, wohl aber ein Symbol, ein Zeichen für die göttliche Macht. Dieser Stab soll versinnbildlichen, da gibt es einen Gott, der ist stärker. Ich habe hier so ein kleines Kreuz. Ich hätte jetzt auch einen Stab mitbringen können natürlich. Aber in der Regel haben wir Christen ja weniger Stäbe irgendwie als Symbole. Manchmal eher solche Kreuze. So ein Kreuz, das liegt manchmal auf meinem Schreibtisch oder ich habe es auch mal in der Hosentasche, wenn ich unterwegs bin. So ein kleines Kreuz, da steht drauf, du bist nicht allein, Gott ist dir nahe. Ist es einem als Christ erlaubt, solche Dinge zu verwenden? Irgendwas so mit sich rumschleppen, an was man sich festhält? Und wenn es erlaubt ist, wie verwende ich es denn richtig? Ich denke, das können wir vielleicht ein wenig lernen an einer Begebenheit, wo Mose diesen Stab einmal verwendet in einer Weise, wie es nicht richtig ist. Es gibt nämlich eine Geschichte, da sind die in der Wüste unterwegs, das ist also schon nach, als sie schon längst aus Ägypten draußen sind, und es gibt wieder mal nichts zu trinken. Und dann sagt Gott zu Mose, ja, nimm den Stab, versammle das ganze Volk, geh zu diesem Felsen und rede zu diesem Felsen. Und das Ziel ist klar, Gott möchte, dass das ganze Volk die Macht Gottes, es geht hier wieder um die Macht Gottes, ich bin stärker als der Durst. Aber Mose hält sich nicht dran. Er redet nicht mit dem Felsen, sondern klopft mit dem Stab an ihn, sodass der Stab plötzlich wirklich so eine Art Zauberstab ist. Und er sagt, wir werden, also ich und Aaron, wir werden euch wohl Wasser hervorbringen können aus dem Felsen. Wir, also nicht Gott, wir. Das heißt, Mose und Aaron werden jetzt zu Art Zauberern. Wir können aus einem Felsen Wasser hervorbringen. Schaut her, schaut her. Also folgt uns auch, gefälligst. Also er benutzt ihn wie einen Art Zauberstab, ohne überhaupt den zu erwähnen, der diesem Stab die Kraft von ihm hat. Und er verwendet ihn wie ein großer Zauberer, auf dessen eigenes Können es ankommt. Er macht sich selber groß und nicht Gott. Symbole dürfen keine Zauberstäbe werden. Es darf nicht sein, dass ich dabei denke, oh, heute habe ich es nicht mitgenommen in meiner Hosentasche. Jetzt wird der Tag nicht gut. Das darf nicht passieren. Denn es kommt ja nicht auf so ein Ding an. Sondern es ist ja grundsätzlich so, dass Gott mit durch den Tag geht, ob ich jetzt so ein Kreuz habe oder nicht. Und es gilt ja auch ganz grundsätzlich, alles, was wir an Dingen und Begabungen und Leistungen haben, darf auch grundsätzlich nicht dazu verwendet werden, dass wir uns groß machen. Das wäre ein Missbrauch. Groß sind wir allein, weil Gott uns groß macht. Und wenn Symbol oder Kunstwerk oder was auch immer das ist, uns daran erinnern, dann ist es in Ordnung. Aber wenn sie plötzlich so irgendwas Magisches, ich muss mich an was festhalten, an etwas festhalten, an einer Sache, dann sind wir auf einem falschen Weg. Ein zweiter Gedanke. Der Stab ist also ein Hinweiszeichen, Gott ist mächtiger als alle irdischen und überirdischen Mächte, die es geben mag. Und dann ist es schön, wenn man so ein Erinnerungszeichen hat in einer Situation, wo man sich vielleicht auch klein fühlt oder wo man stark gefordert ist. Aber nicht immer ist es ja sichtbar, dass Gott so mächtig ist. Und auch in dieser Geschichte gibt es ja erstaunlicherweise ja eben auch Zeiten, wo die Amalekiter stärker sind als die Israeliten. Manchmal haben wir so innere und äußere Feinde, wo wir den Eindruck haben, wir können nur noch zurückweichen. Vielleicht kann uns eine weitere Bedeutung dieses Stabes helfen. Dieser Stab ist ein Hirtenstab. Als Mose ihn bekam, war er gerade als Hirte seines Schwiegervaters mit irgendwelchen Ziegen oder Schafen unterwegs. Im Psalm 23 wird es ja gesagt, dieser gute Hirte hat einen Stecken und einen Stab. Der Stecken ist eher so eine Art Waffe, womit gegen wilde Tiere er sich verteidigen kann. Der Stab ist ein Leitungsmittel für die Schafe, dass die den richtigen Weg gehen und nicht in alle Richtungen auseinanderlaufen. Der Stab ist sozusagen der verlängerte Arm des guten Hirten. Beim Hirten denken wir ja meistens daran, dass er irgendwo seine Schafe irgendwo hinführt, so als Führer sozusagen. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir so Schafe sehen, meistens stehen die ja nur rum. Auf der Weide stehen die und der Hirte, der, wenn er überhaupt da ist, sitzt er vielleicht irgendwo. Aber dieser gute Hirte hat eben das Besondere, und das ist bei euch den Hirten meist auch so, die kennen genau ihre Schafe. Das ist das Schaf, das heißt so, das heißt so. Und wenn eben eins so ausbricht, was heute auch nicht geht, weil überall Zäune sind, aber wenn eben doch mal eins sich zu weit von der Herde entfernt, dann muss er eben jetzt dahin gehen, wenn er keinen guten Hund hat. Oder er wartet eben, dass die Schafe zu ihm kommen. So ein guter Hirte ist vielleicht so wie jemand, der im Dorf auf einer Bank sitzt. Da sitzt er. Und da darf man einfach hinkommen und sich hinsetzen. Und einfach mal so das sagen, was einem so auf der Seele liegt. Das ist so ein guter Hirte. Der sitzt da einfach. Und in unserem Text, da werden ja die Hände des Mose erhoben und das, diese erhobenen Hände ist einerseits eine Gebetsgeste, ein Gebet, und andererseits auch eine Segnungsgeste, also Segen. Wir dürfen uns zu diesem guten Hirten sozusagen in Gedanken auf die Bank setzen, dürfen unsere Hände zu ihm erheben im Gebet und er hebt seine Hände zu uns hin zum Segnen. Bei diesem guten Hirten ist aber nun wichtig, da gibt es einen Grundsatz. Wer nicht hinfällt, kann auch nicht wieder aufstehen. Das ist manchmal das Problem, wenn einem Feinde begegnet, was auch immer. Man will selber stark sein. Ich schaff's selber. Ich schaff das schon. Ein bisschen Gebet hilft mir noch dabei. Klar, Glaube muss dazukommen. Vertrauensvolle Menschen, aber ich schaff das. Ich. So wie Mose. Wir holen das Wasser aus dem Felsen. Wer aber nicht hinfällt, kann auch nicht aufstehen. Wer sich nicht eingestehen kann, dass er gegen manche Feinde letztlich ohne Gottes Hilfe nichts machen kann, der wird auch die Hilfe dieses guten Hirten nicht erfahren. Wer wie Mose sagt, ich schaff's, wir schaffen es schon, aber unterstützt uns ein bisschen dabei, der ist bei den Hirten an der falschen Adresse. Wer aber wirklich offen bekennt, ich schaff's ohne dich nicht, Feinde drängen an und ich kann nur zurückweisen. Ich bin letztlich einer, der verloren hat ohne dich. Den möchte der Hirte wieder aufrichten, sodass wir neue Kraft bekommen und unseren inneren und äußeren Feinden entgegentreten können. Wer nicht fällt, kann auch nicht wieder aufstehen. Und manchmal ist auch tragisch, dass viele Leute und manche Christen auch, die eilen durch die Tage und merken gar nicht, dass sie eigentlich längst am Boden liegen. Neue Kraft, neues Leben gibt es aber nur, wenn wir uns in diese Hände dieses guten Hirten fallen lassen und sozusagen leiten lassen von seinem guten Stab. Als ich heute Morgen aufwachte, war die Predigt noch nicht fertig. Jetzt kann man in Panik geraten als Pfarrer. Oder man kann sagen, so, guter Hirte, jetzt muss ich mal ein bisschen in die Gänge kommen, hilf mir. Und der große Unterschied ist, dass man sich dann ganz ruhig an den Schreibtisch setzen muss, statt jetzt zu gucken, oh Mann. Und dann auch irgendwas aus dem Kopf rauspressen. Die werden es schon nicht merken. Aber so konnte ich ruhig beginnen. Also, stark eines mächtigen Gottes, aber dennoch werde ich immer wieder bedrängt. Aber ich habe eine Art Seelsorger an meiner Seite, einen Freund, einen guten Hirten, der wie eine Mama, wie ein Papa ist. Nun ist es ja so, der gute Hirte sitzt ja nicht sichtbar auf der Bank. Wir sehen ihn ja nicht. Was tun? Auf eins habe ich ja schon hingewiesen. Wir bekommen Kontakt mit diesem Hirten durch das Gebet. Oder indem ein anderer uns vielleicht auch im Namen dieses Hirten segnet. Denn Segen spricht man sich sicher nicht selbst zu. Aber es gibt noch etwas, wo Gott sozusagen sichtbar wird. In Jesaja 11 wird gesagt, dort ist vom Stab seines Mundes die Rede. Dieser Stab wird also dann bei Jesaja zu einem Symbol für das Wort Gottes. Ein Bild für das Wort Gottes. Und diese Worte Gottes, da wird Gott ein Stück weit sichtbar. Die stehen sichtbar in der Bibel. Es gibt Hörbibeln, wo man es hören kann. Man kann sie auch vermittelt durch andere hören. Sie machen es, indem sie in einen Gottesdienst gehen. Oder indem sie ein Buch lesen. Ein Vortrag hören, Liedtexte singen oder lesen, ein seelsorgerliches Gespräch mit jemandem. Ein großer Irrtum in der Pädagogik war und ist es, dass das Auswendiglernen verpönt ist. Der Grundsatz heißt, man soll nur das lernen, was man auch versteht. Das Problem ist, dass hier der Mensch ganz im Sinne der Aufklärung völlig auf seinen Verstand reduziert wird. Also was der Mensch nicht verstandesmäßig begreifen kann, ist nichts wert. Und wenn dann jemand dement wird, dann kommt diese Frage nicht hoch, was ist der überhaupt noch wert? Aber genau das steckt hinter diesem Verpönen des Auswendiglernens. Der Mensch ist letztlich sein Verstand. Was er nicht begreifen kann, das kann man gleich in die Tonne kloppen. Ich muss aber nicht alles begreifen. Ich muss auch nicht mal alles begreifen, was ich lerne. Denn es gibt eine ganze Menge Dinge, die viel höher sind als meine Vernunft. Und es ist doch schön, wenn ich das in einem Pflegeheim erlebe, dass wenn man da wieder singt und dann fängt so ein Demenzkranker an zu singen, der kann nicht mehr in einem Liederbuch lesen. Das geht nicht. Aber solange er dieses Liedtext noch irgendwie hat, kann es plötzlich losgehen. Das ist doch wunderbar. Oder soll man kleinen Babys keine Glaubenslieder vorsingen, weil sie sie nicht verstehen können? Was hätte ich da nachts mit meiner kleinen Tochter gemacht, wenn ich sie zum Einschlafen singen wollte? Buch in der Hand halten und dann so? Nee, das ist gut, wenn man ein paar Lieder auswendig kennt. Viel ist es nicht. Ich gehöre ja auch schon zu der Generation, wo man kaum was auswendig gelernt hat. Nein, ich denke, wir müssen viel mehr wieder diese Worte Gottes uns verinnerlichen. Ich weiß, dass ich mal als junger Erwachsener hohes Fieber hatte, das war so fast 41, da wurde ich attackiert von düsteren Gedanken. Als wenn eine dunkle Macht nach mir greift. Und mit über 40 Fieber kann man nicht mehr zur Bibel greifen. Das geht nicht. Da muss man ein Stück weit Bibel in seinem Innern haben. Da muss man ein Stück weit Glaube in seinem Innern haben. Sonst kann man da nicht mehr drauf zurückgreifen in solchen Situationen. Damals konnte ich noch nicht so viel auswendig. Zwischen ist ein bisschen mehr. Ich habe mal das 8. Kapitel des Römerbriefes auswendig gelernt. Und das ist für mich jetzt ein kostbarer Schatz. Und ich hoffe, dass wenn mal wieder solche Situationen kommen, dass ich darauf dann zurückgreifen kann. Man muss sich auch auf solche Situationen warten, wo man selber mit seinem Verstand nichts mehr machen kann. Sondern darauf ankommt, was man in seinem Inneren trägt. Und ein letzter Gedanke. Warum ist das Wort Gottes so kräftig? Wie so ein kräftiger Stab? Einfach, weil es lebendig ist. Weil es in Jesus Mensch geworden ist. Das Wort war Fleisch. Jesaja 11 ist eine Messias-Verheißung. Der Messias, seine Worte werden wie ein Stab sein. Damit wird er leiden, damit wird er mächtig sein. Es ist eine Prophezeiung hin auf Jesus. Und der kommt auch versteckt in unserem Text vor. Und zwar in der Person des Josua. Als später im 4. Mosebuch Kapitel 27 es darum geht, wer der Nachfolger von Mose wird, da wird gesagt, dass das Volk einen braucht, der Hirte dieses Volkes ist. Das Volk ist wie eine Schafherde. Josua soll also als Hirte dieses Volk leiten, wenn Mose einmal nicht mehr ist. So wie Jesus sich einmal als guter Hirte bezeichnet hat. Ich bin der gute Hirte. Und ich finde auch interessant, dass es hier heißt, und Josua überwältigte Amalek. Natürlich Josua und seine Männer, aber die werden gar nicht erwähnt. Es klingt wie ein Alleingang. Sie hätte das wohl im Alleingang gemacht. Und auch das ist ja so ein bisschen wie Jesus. Auch er hat ja im Alleingang, nicht durch einen Krieg, sondern auf seinem Leidensweg, das war auch ein Alleingang. Ganz allein hat er am Kreuz die stärksten Feinde, Sünde, Tod und Teufel besiegt. Sein Stecken und Stab trösten uns. Das ist ja diese Kreuzform, Stecken und Stab. Und Josua ist ja auch der gleiche Name wie Jesus. Jesus ist nur die griechische Fassung dieses Namens und dieser Name deutet, der Herr ist Hilfe. Und mit diesem machtvollen guten Hirten, der machtvolle Worte gesprochen hat und spricht, gehen wir durch unsere Tage. Er sendet uns aus wie die Jünger in Markus 6. Und weil dieser Jesus so machtvoll ist in dieser Geschichte von der Jüngeraussendung, dürfen die Jünger auch eigentlich nichts mitnehmen. Sie sollen lernen, nicht auf Dinge oder ihre eigene Kraft zu vertrauen. Das, was wir tagtäglich machen. Sie dürfen nichts mitnehmen. Kein Essen, kein Geld. Nur drei Dinge werden ihnen zugestanden. Sie dürfen sich was anziehen und auch Schuhe anziehen. Sie dürfen sich zweit gehen und sie dürfen einen Stab mitnehmen. Als Zeichen dafür, Gott ist mächtig. Als Zeichen dafür ist der gute Hirte. Als Zeichen dafür, dieser hat Worte des ewigen Lebens, daran können wir uns festklammern, nicht an irgendwelchen komischen Stäben, sondern an diesen Worten. Und als Zeichen dafür, er ist in Jesus deine Hilfe und dein Retter. Amen.